können monatliche Mehrausgaben für die gesetzliche Rentenversicherung abgeleitet werden. Insgesamt würden sich unter den genannten Annahmen jährliche Mehrausgaben in Höhe von rund 116 Millionen Euro ergeben. Nach der Faustformel der Rentenversicherungsträger verändert sich der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung bei Mehrausgaben von 10 Milliarden Euro um einen Punkt. Das sind also genau 0,1 Punkte Beiträge. 0,01 sogar. Ja, 10, ja, es sind 100 Milliarden. Ja, 0,01. 0,01. Also insoweit kann dieser Gesichtspunkt ist völlig irrelevant. Das sind jetzt wirklich in dem Fall zutreffend Peanuts. Also in dem Fall wären es Peanuts bei einer Mehrausgaben von 116 Millionen. Jetzt kommt aber der Entscheidende, wenn ich die Unionsargumentation im Bundestag, ich habe mir das Protokoll nochmal angeschaut, die haben im Grunde nur ein einziges Argument. Wie stichhaltig das ist, ist eine ganz andere Frage. Aber sie haben das Argument vorgetragen, wenn man zu der alten Regelung zurückkehren würde, würde das eine ganze Lawine von zusätzlichen Kosten auslösen, weil beispielsweise auch die Spätübersiedler dann klagen würden auf eine Aufstufung von 60% Fremdrentengesetz auf 100%.
Die Aussiedler?
Ja, die Spätaussiedler.
Aussiedler,
ja. Die Spätaussiedler bekommen zurzeit 60% nach Fremdrentengesetz. Und die hatten früher auch 100% bekommen, die würden dann wieder 100% einklagen. Und dem würde dann stattgegeben werden, so tun die Unionsleute jedenfalls, ich kann das juristisch nicht prüfen. Und dann entstehen natürlich Folgekosten in einem nicht ganz abschätzbaren Umfang. Aber ich halte diese Argumentation, ich bin nur selbst Ex-Jurist zumindest, deshalb für nicht stichhaltig, weil die eine Gruppe nicht gleich ist wie die andere Gruppe. Es handelt sich um höchst unterschiedliche Gruppen. Und deshalb ist diese Argumentation schwer nachvollziehbar.
Sie hatten mich ja auch gefragt. Also ich war damals unter Rot-Grün noch nicht dabei, aber was ich mir sagen lassen, ist natürlich schon, dass die Beamten im Ministerium da durchaus insofern Macht haben, als sie, wenn da die juristische Prüfung sagt, geht nicht, funktioniert nicht, wir haben nach Lösungen gesucht und das, was Sie vorschlagen, funktioniert alles nicht. Und dann gab es nie einen wirklich guten Vorschlag, soweit ich das mitgekriegt habe, wie man das lösen kann. Da hat sich die Situation jetzt aber grundlegend geändert, weil es ist richtig, wir haben gemeinsam einen Antrag erarbeitet, SPD und Grüne, neben uns beiden muss man dann den Toni Scharf noch mit erwähnen, der da viel gemacht hat und von dem eine wesentliche Idee in diesem Antrag auch stammt, und damit haben wir eine Lösung angeboten und damit ist jetzt die Gegenseite am Zug und muss sagen, genau erklären, warum das nicht geht. Das sind zum Teil halt Argumente, die ich nicht nachvollziehen kann, ich bin aber auch kein Jurist. Aber mit dem normalen Menschenverstand war das nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wer die Debatte im Plenum miterlebt hat oder nachvollzogen hat durch Protokoll etc., wie spitzfindig da halt argumentiert worden ist von den Regierungskoalitionen. Meines Erachtens ist das nicht haltbar, aber selbst wenn es haltbar wäre, glaube ich, sind wir in einer anderen Situation wie damals. Wenn es tatsächlich jetzt zum Regierungswechsel kommen würde, gibt es jetzt einen Antrag, der von SPD und Grünen im Bundestag gestellt worden ist mit einer Lösung. Und da sind wir durchaus in der Pflicht, dann damit dann auch, wenn wir die Regierung übernehmen sollten, zumindest diesen Antrag dann auch wieder einzubringen. Und gegebenenfalls muss dann das Bundesverfassungsgericht klären, ob das juristisch haltbar ist oder nicht. Meine Einschätzung ist, das ist verfassungsrechtlich kein Problem. Also insofern sind wir in der Pflicht, da was zu machen. Das unterscheidet die Situation grundsätzlich von der, die wir damals gehabt haben. Ich will auch noch mal sagen, dass also mir persönlich, bin noch nicht so lange im Bundestag, habe mich aber schon länger mit Rentenfragen etc. beschäftigt, war mir das Problem nicht so wirklich bewusst, sondern erst durch den Kontakt mit Herrn Holdefleiß ist mir das klar geworden, was da für ein Problem liegt. Und dann haben wir uns gleich dran gesetzt und ich habe dann Kontakt mit dem Toni Scharf aufgenommen und da ist dann die Kooperation durch entstanden, deswegen dann halt auch dieser einheitliche Antrag, den wir dann eingebracht haben, um dem dann nochmal mehr Gewicht zu verleihen. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte, dass zwei Fraktionen einen gleichen Antrag einbringen, aber das haben wir deswegen gemacht, um zu sagen, das ist für uns tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, mit dem Drive, den wir da jetzt reingekriegt haben, auch in unsere Fraktionen hinein, sind die Chancen bei einem Regierungswechsel jetzt deutlich besser, als das damals unter anderen Regierungskonstellationen war.
Danke. Ja. Frau Barbe.
Ich danke Ihnen erstmal für die Einladung, aber ich sitze hier nicht als Mitarbeiterin der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, weil das hat einen ganz besonderen Hintergrund. Ich sitze hier als ehemalige Bürgerrechtlerin, die auch in der Opposition der DDR war, die selber auch im Bundestag für und auch seit 20 Jahren und mehr für die Rechte der politisch Verfolgten gekämpft hat und auch kämpft und an der Stelle auch überhaupt nicht versteht, warum zum Beispiel der Vertrauensschutz ausgehebelt wurde. Jeder SED-Rentner, jeder Rentner in der DDR, der sein Rent eingeklagt hat, hat immer vom Vertrauensschutz nicht nur gefaselt, sondern ist vor den höchstrichterlichen Gerichten auch immer deutlich gesagt worden, dieser Vertrauensschutz gilt. Und das steht auch im Einigungsvertrag, dieser Vertrauensschutz ist dort manifestiert und dann plötzlich gibt es eine Regelung, eine Änderung, die nicht nachvollziehbar ist. Ich habe, gut, es kann nur ein Verdacht sein, aber wenn das, die Macht der Beamten so stark ist, hat eigentlich die Legislative die Aufgabe, diese Macht dieser Beamten zu beschneiden, die aus dem Vertrauensschutz, was anderes gemacht haben. Und ich kann mich noch erinnern, als Regine Hildebrandt als Arbeitsministerin war, hatte ich einen massiven Streit in der Fraktion mit ihr. Sie hat nämlich dafür gesorgt, dass alle Mitarbeiter der Arbeitsämter in der DDR, die ja alle unter Modre noch aufgestockt wurden, da kamen ja die ganzen Stasi, SED und Parteikader rein, hat sie dafür gesorgt, dass sie mit dem 3. Oktober 1990 automatisch Mitarbeiter der Bundesanstalt für Arbeit waren. Mhm. Wir haben dann massiv jahrelang dagegen gekämpft, dass ein paar wichtige oberste Stellen wenigstens dann nicht mehr mit den SED-Funktionären besetzt waren. Und so ist in verschiedenen Stellen in dem Beamtenapparat der bundesdeutschen Ministerien sind dort Leute eingeflossen, die nicht auf unserer Seite stehen und standen und stehen.
Bei der Rentenversicherung auch.
Also ich will nur ganz kurz die Genese wiederholen, wie ich es erlebt habe, wie wir massiv dagegen votiert haben. Ich habe damals noch im Ausschuss mit Eppelmann, der war in der CDU, ich war in der SPD-Fraktion und mit Poppe gegen diese Maßnahmen gekämpft, aber es war uns absolut unmöglich, weil Regine Hildebrandt an der Stelle überhaupt nicht durchgesehen hat. Sie hat Stolpe vertraut und hat Dinge gemacht und unterschrieben, die uns heute noch schaden. Ich will es nur mal so deutlich sagen.
Das Frau Barbe, können Sie bestätigen, dass das bei der Rentenversicherung vielleicht ähnlich war? Wie bei
den Fall kenne ich nicht ganz so gut. Ich kann es von der Arbeitsagentur kann ich es bestätigen. Da gibt es richtig Vorgänge, die wir gemeinsam bearbeitet haben, auch fraktionsübergreifend, und zwar die ostdeutschen Bürgerrechtler. Das will ich mal so deutlich sagen, weil viele aus dem Westen überhaupt keine Ahnung hatten, was da überhaupt gelaufen ist im Osten. Ne? Und wie auch diese, mir selber haben Leute aus dem Arbeitsamt gesagt, wenn Sie arbeitslos sind, Frau Barbe, Sie kriegen von mir keine Stelle. Ne? Und das alles nach 90. Und mir ging das ja so nach 94, als ich dann arbeitslos wurde. Das konnten die sich ja alles erlauben, denn sie waren abgesichert, aber unsere Leute waren das nicht. Nur noch mal, um das zu erklären. Aber das ist sozusagen Genese, wissen wir, so ist es gelaufen. Dennoch haben Beamte nicht das Recht, ein Gesetz auszuhebeln und diesen Vertrauensschutz einfach auszuhebeln und zu sagen, das ist jetzt nun mal so. Na, also das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt auch einen Fall, der in meinem Verband aufgetreten ist. Frau Wilhelm war in der DDR exmatrikuliert worden. Sie war aufgenommen worden in eine für die Hochschule Potsdam, danke. Und dann hat man sie exmatrikuliert nach 3 Tagen, weil man festgestellt hat, sie hat nicht den entsprechenden Vater und die Familie ist nicht politisch einwandfrei. Und sie musste dann untergeordnet arbeiten, konnte dann erst, als sie im Westen war, nach vielen Jahren, sie war 29 Jahre im Osten verfolgt, nachweisbar. Und sie hat sogar eine berufliche Rehabilitierung bekommen. Nachteilsausgleich zugesprochen. Dieser Nachteilsausgleich wird ihr gesetzwidrig von der Betriebsrente wird sozusagen gestrichen. Er wird ja gar nicht ausgezahlt, sondern er wird ihr gegengerechnet. Also es gibt nicht nur diesen Fall, diese Fälle, die wir hier behandelt haben, sondern es gibt eindeutig gesetzwidriges Verhalten von der Exekutive, die einfach die mitbearbeitet werden muss. Die Frau ist dadurch total entwürdigt. Die sagt, was soll denn das? Es glaubt mir ja keiner, dass ich beruflich benachteiligt war. Der Wisch von Rehabilitierung nützt mir nichts. Die Nachteilsausgleich ist mir zugesprochen, aber nichts davon, kein Pfennig bekomme und ich werde noch vom westdeutschen Staat nachträglich dafür bestraft. Und das geht nicht. Also das ist wie gesagt, der Punkt Vertrauensschutz ist mir völlig unklar, dass die Beamten machen können, was sie wollen, von der Legislative nicht kontrolliert werden. Das darf nicht sein, aber wir haben ja heute jetzt eben gehört, dass das sich geändern wird. Bei dem Ganzen, ich würde noch mal vorschlagen, dass auch bei dem nächsten Treffen der Landesbeauftragten, die im Mai stattfinden wird, der Landesbeauftragten, das ist ja immer so ein bundesweites Treffen, das, wo alle Opferverbände auch dabei sind, dass dieses Thema noch mal deutlich auf die Fahnen gehoben wird und auch wirklich auch noch mal also Druck gemacht wird. Ne? Die überhaupt nicht auslassen, das Thema, sondern auch da dranbleiben. Und mit der Unterstützung von Herrn Schreiner, Herrn Kuhn, ist das ja auch erstmal eine gute Unterstützung, die hier gemacht werden muss. Aber sie darf sich eben nicht noch mehrere Legislaturperioden hinziehen. Ne? Das darf es eben nicht.
So. Wir sind ja dran, uns bemerkbar zu machen. Diese Veranstaltung sollte auch dazu dienen. Und wir haben ja sehr viel Medien eingeladen, aber das Thema ist ja nicht so interessant. Herr Schreiner hat um Wort gebeten.
Zu den Beamten, weil ich habe, also das habe ich in 32 Jahren Bundestagszugehörigkeit noch nicht erlebt, dass ich nicht rauskriege, wer für diese Änderung des Gesetzes verantwortlich war. Habe ich nie rausgekriegt. Es gibt keine Lesung im Parlament, es gibt nirgendwo einen Hinweis, dass im Parlament darüber gesprochen worden ist. Ja. Es gibt keine Ausschussunterlagen dazu. Ich glaube, Ihre Kollegen haben angeschrieben, die damalige Obfrau der FDP, das war eine Frau Babel aus Hessen, den damaligen Vizepräsidenten im Bundestag von der FDP, die haben alle geschrieben, das sei Ihnen vollständig entgangen, dieser Vorgang. Und wenn er Ihnen nicht entgangen gewesen wäre, hätten Sie so nicht abgestimmt. Das heißt, es muss im Augenblick nach wie vor nicht nachvollziehbare Weise, muss diese Regelung irgendwo da reingebaut worden sein. Von wem? Bitte? Die Regelung, die dazu geführt hat, dass der betroffene Kreis nicht mehr nach FRG, sondern nach RÜG. Bitte?
Ach Mensch, Lothar, hör doch mal auf, bitte. Also natürlich, du hast recht, es gibt keinen Gesetzpunkt. Aber die Regelung, die wird ja auf uns angewendet und dagegen wehren wir uns ja nun gerade. Also es ist doch ein bisschen Spitzfindigkeit jetzt, ja?
Keine Spitzfindigkeit, das ist der Kern des Problems. Wenn wir darüber sprechen, wie es entstanden ist, dann müssen wir auch wissen, was entstanden ist.
Ja gut, Herr Schreiner will ja gerade, verspricht ja gerade festzustellen, wo das entstanden ist. Und wir sind der festen Überzeugung, dass das im Beamtenapparat irgendwo entstanden ist. Also
was entstanden ist, das ist, glaube ich, klar, dass eben nicht mehr die Behandlung nach Fremdrentengesetz erfolgt, sondern nach RÜG. Bitte? Ja, das muss doch irgendeine Rechtsgrundlage geben. Wenn es keine Rechtsgrundlage gäbe, wäre das Ganze ja verfassungswidrig. Ja, Entschuldigung, wenn es keine dann verstehe ich das Bundessozialgericht nicht, wenn es keine
Augenblick mal, Moment, also Augenblick, wir müssen hier mal versuchen, dass wir nicht durcheinander reden, ja? Also, das Bundessozialgericht, und wir haben jetzt das erste Mal erlebt, dass ein Einzelfall über die Kette der Instanzen bis zum Bundessozialgericht geraten ist. Auch das Bundessozialgericht beschäftigt sich nicht mit den verfassungsmäßigen Hintergründen. Die haben rein die Paragraphen überprüft und haben da irgendwelche Ungereimtheiten festgestellt, haben es zurückdelegiert nach Darmstadt zum Landessozialgericht. Wir waren noch nicht beim Bundesverfassungsgericht. Und wenn von Seiten der Regierung immer wieder behauptet wird, das Bundesverfassungsgericht hätte diese Regelung, dieses Nichtgesetz, Herr Lothar Gebauer, dieses Nichtgesetz, das, was wir hier anklagen, als verfassungsgerecht bestätigt, dann ist das eine Schutzbehauptung. So eine Aussage des Bundesverfassungsgerichts gibt es nicht.
Es ist sogar eine Lüge. Es ist Oder sogar das. Eine Lüge. Im Parlament wurde ich zitiert, nicht mit Namen Gunthard Lessig, sondern der Herr Peter Weiß hat zwar in einer Nacht- und Nebelaktion um 20.40 Uhr im Parlament sowohl die Abgeordneten als auch die deutsche Öffentlichkeit, das wurde ja im Fernsehen übertragen, belogen und betrogen, indem er gesagt hat, ich berufe mich auf ein Urteil des höchsten Sozialgerichtes vom 14.12. Das ist mein Fall. Ich bin derjenige, der es geschafft hat bis zum Bundessozialgericht mit Anwalt Professor Plagemann. Und das Bundessozialgericht hat geschrieben, es gibt nur einen Pressetext, ich habe nicht bis heute ein Urteil. Und der Weiß stellt sich ins Parlament und sagt allen Abgeordneten, ja, was wollt ihr denn? Ja. Das Fremdrentengesetz ist doch von höchstrichterlicher Stelle begutachtet und für richtig befunden. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, dass die Anwendung des RÜG auf Bundesbürger der alten Bundesrepublik ist rechtskonform. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Und er wird nicht mal dafür belangt, der Herr Weiß. Das ist das Schlimme. Und keiner im Parlament steht auf und sagt, ja, Herr Weiß, dann zitieren Sie uns doch mal. Nennen Sie uns das Aktenzeichen des Urteils.
Gibt keins, gibt kein Urteil.
Bis heute gibt es, ich war gestern bei der Berliner Staatsanwaltschaft und habe Akteneinsicht genommen, weil ich habe den Weiß verklagt. Ich habe Strafanzeige gestellt. Ich habe das dem Norbert Lammert mitgeteilt. Und da stellen sie alle hin und sagen, das höchstrichterliche Urteil ist entschieden. Der Text ist im Pressetext, und da steht drin, die Revision, der Revision wird stattgegeben. Die Revision ist berechtigt. Das Urteil des Landessozialgerichts Darmstadt wird aufgehoben und anders
verlassen. Machen wir morgen. Machen wir morgen. Das wird hier zu viel. Was? Das brauchen Sie, das werden Sie morgen erfahren.
Es passiert nichts im deutschen Parlament. Man kann lügen und betrügen, man kann tricksen, täuschen. Und genau das, was Herr Gebauer sagt, es gibt kein Gesetz. Ich war Bundesbürger der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe mit dem Beitrittsgebiet und dem Osten nichts zu tun. Und heute hat der Professor Dr. Merken gesagt, er hat uns das vorgelesen. Er hat gesagt, ihr habt überhaupt nichts damit zu tun. Es ist grundsätzlich verkehrt, dass man zu euch sagt, Bürger des Beitrittsgebietes. Ich habe nicht im Beitrittsgebiet gelebt. Keine juristische Sekunde. Und das ist das Schlimme. Und jeder der Parlamentarier müsste aufstehen, und ich habe ja die Debatte live verfolgt, da steht ein Schieberling auf, oder dann steht ein Bürgerrechtler Fatz auf und sagt, ja, die waren doch alle Deutsche, und macht seine Hosenträger hier vor. Das sind doch für mich.
Gut, okay.
Darf ich was sagen?
Ja, richtig.
Ja. Also zunächst mal
Schreiner und dann Frau
Fleck. Gehe ich der Sache nach. Ich war da auch offenkundig leichtgläubig, weil ich davon ausging, Weiß trägt das vor und dann muss es wohl ein Urteil des Bundessozialgerichts geben. Na, ja. Auf die Idee, dass der möglicherweise geblufft hat, bin ich nun auch nicht gekommen. Also da ist, bin ich noch zu gutgläubig. Aber der Sache gehe ich auch nach. Der zweite Punkt. Ja, aber. Also, der hat Glück, weil er ist katholisch, wenn er das beichtet, kann er wieder von vorne anfangen. Ja, das ist, nein, ich werde der Sache nachgehen. Der andere Punkt, es muss eine Rechtsgrundlage geben. Also das wäre ja, dann würden wir in keinem Rechtsstaat mehr leben. Es muss irgendwo eine Rechtsgrundlage geben, auf die Rechtsgrundlage bin ich sehr gespannt. Ich will wissen, wo die Rechtsgrundlage ist und wer diese Rechtsgrundlage verändert und verabschiedet. Das will ich wissen.
Es gibt einen Verwaltungsvorgang. Und der Verwaltungsvorgang hat sich so verfestigt. Ich will Ihnen jetzt was sagen, das darf in aller Öffentlichkeit. Ich hoffe hier nur, dass mich mal irgendeiner verklagt. Ich habe es an alle möglichen. Ein gewisser, heute ist er Ministerpräsident des Landes Bayern. 1990 war er parlamentarischer Staatssekretär im Arbeitsministerium. Es gab zwei Gruppen 1990. Eine Gruppe Ost, die wurde vom Krause angeführt. Günter Krause, das ist der, der die Reinigungskraft benutzt hat. ist heute von der Bildfläche verschwunden. Und der andere war Wortführer und verantwortlich für die westdeutsche Gruppe. Sie waren dabei. Sie wissen es.
Das war Tesla.
Und da hat Ihnen im Bundestag jemand mal was gesagt, in einer öffentlichen Sitzung, steht auch im Protokoll. Lieber Herr Schreiner, Sie waren doch damals dabei, und ich sage jetzt den Originaltext, den ich schriftlich habe. Ihr hebt jetzt alle die Pfote, ich sage es ganz einfach, war es dann mal zu Ende 1990, und da hat dieser parlamentarische Staatssekretär, Wortführer dieser Verhandlung, gesagt, bevor das wirksam wird, bevor irgendeiner merkt, dass mir die eingefuschelt haben, ist das Jahr 1996 und dann ist es verfristet von 90 bis 96. Und es ist genauso. 1996 wurden die ersten DDR-Flüchtlinge Rentner und da hat der gesagt, ihr hebt jetzt alle die Pfote und die haben alle die Pfote gehoben und da war das abgestimmt. Das ist ein Verwaltungsvorgang. Es gibt kein Gesetz. Und Professor Plagemann, und zwei Anwalt, hat das auch geschrieben. Aber jeder Sozialrichter sagt, wir verhalten uns nicht an Verfassungsmäßigkeiten auf, sondern wir halten uns an dem Sozialgesetz auf. Und wenn die deutsche Rentenversicherung heute schreibt, wir schreiben oder im Verfahren sagt, die Verfassungsmäßigkeit, ob die Anwendung des RGG auf der alten Bundesrepublik verfassungsmäßig ist, die können wir nicht sagen. Das kann nur das Bundesverfassungsgericht sagen. Und deshalb hat der Gebauer recht, es gibt kein Gesetz, das ist eine Verwaltungsebene, so wie sich Tönnes, Fox, und ich kann Ihnen 100 dieser Leute aufzählen, Strohmann und Weib und Reimann und all die Experten, das ist ein ganz einfacher Verwaltungsakt, der hat sich eingeschlichen und jeder sagt, wenn Sie dem wirklich was vorlegen, heute hat der Merck gesagt, er weiß nicht, auf welcher Basis das passiert.
Darf ich nochmal dazu sagen? Also das ist ein Punkt, der kommt mir jetzt doch... allmählich kriminaltechnisch vor. Wenn es keine Gesetzesänderung gegeben hat, dann waren die Parlamentarier auch gar nicht daran beteiligt. Dann kann ich verstehen, warum ich davon nichts wusste. Die anderen übrigens auch nicht. Die sind ja alle abgefragt worden. Jedenfalls die Zuständigen sind von ihrem Verband damals abgefragt worden. Und die haben alle gesagt, wir haben davon keine Ahnung gehabt, wir haben das nicht gewusst. Mhm. Wenn wir es gewusst hätten, hätten wir dem nicht zugestimmt. Das war unisono, waren die Antworten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ob das geht, ob man in einem Punkt, wo es um gravierende Verschlechterungen für Hunderttausende von Leuten geht, mit einem schlichten Verwaltungsakt jenseits der parlamentarischen Öffentlichkeit über die Runden kommen kann. Da habe ich starke Zweifel, ob das geht. Starke Zweifel.
Warum wehrt sich denn jede Verwaltungsebene? Wir haben beim Berliner Verwaltungsgericht Akten eigentlich nach dem Freiheits- und Informationsgesetz. Können wir alle Akten einsehen? Ich selber habe dem Seehofer geschrieben, der Seehofer hat einen super Brief zurückgeschrieben, er weiß um das Unrecht und die Ungerechtigkeit und alles, und er wird auch alles dafür tun, dass das abgestellt wird. Originalbrief Seehofer unterschrieben. Da gibt es viele solche Schreiben, die wissen davon und sie wissen alle davon. Und wenn Sie die CDU fragen und die im Persönlichen sehen, das haben die auch, oh ja, das tut uns weh, da ist irgendwas geschrieben. Aber es will keiner eingreifen.
Ja, dann sagen Sie mir doch mal das Motiv der CDU, warum das so gemacht wurde. Wenn keiner es gewesen sein will.
Ich will Ihnen das sagen. Es gibt ein Schreiben, 15.03.1990. Norbert Blüm, sagt ihm das. Gibt es ein Originaldokument?
Die Rente ist sicher.
Norbert Blüm, die Rente ist sicher, genau. Sie waren oft in Interviews mit ihm und haben sich gestritten. Ich habe immer gesagt, der Schreiner war für mich das Sozialgewissen. Da gibt es noch einen Rudolf Dressler. Auch Rudolf Dressler hat uns gesagt. Wir haben das nicht gewollt, wir haben das nicht gemacht. Ja. Die Dinge gibt es alle. Da ist ins Parlament ein trojanisches Pferd gestellt worden. Und keiner wusste, wer da drin gesessen hat. Und die haben abends in so einer späten Stunde alle da gesessen. Und die Ostdeutschen haben natürlich die Anarchisten abgestimmt. So deutlich, wie ich das sagen kann. So. Und deshalb ist es für mich so ein Boost durchzukommen. Ich habe 6,5 Jahre gebraucht und einen Haufen Geld, um vom Sozialgericht Gießen zum Sozialgericht nach Darmstadt und zum Bundessozialgericht nach Kassel zu kommen. Jetzt war am 14.12. die ominöse Verhandlung, wo er gesagt hat, ist ja alles ausgestimmt worden, war die Verhandlung. Ich habe bis heute kein Urteil. Und warum ich keins habe? Weil das Petitionsverfahren läuft, weil sich alle nicht mehr einig sind. Irgendwann fliegt die Bombe auf. Und deshalb war ich so frech und habe gesagt, jetzt verklage ich, jetzt mache ich Strafanzeige bei der Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Weiß, weil er dem Parlament gelogen hat. Und der hat mir gestern gesagt, Herr Lessig, das ist gut. Ich habe auch ein Aktenzeichen. Aber ich kriegt den Hintern nicht hoch, weil sich keiner an den Rand traut. Strobel ist Immunitätschef. Na, meinen Sie, von dem weiß nimmt einer die Immunität weg? Das ist das, was ich am Rechtsstaat meine. Ich bin mal in den Westen gegangen, um aus dieser scheiß Unrechts-DDR rauszukommen. Ja. Da gibt es einen ISOR.
Ja.
Ja. Die schaffen es mit 75.000 Unterschriften, im Petitionsausschuss angehört zu werden. Wir sind 300.000 Betroffene. Wie Sie sagen, es sind eigentlich Peanuts. 300.000, das Geld macht gar nichts aus, denn es geht nicht ums Geld. Es geht darum, dass keiner zur Verantwortung gezogen wird, dass man niemand sagen kann, du Schreiner warst es oder du warst es oder du. Das ist das Thema. Und wenn Sie mir einbringen, ich habe jemanden im Parlament, der hat gesagt, ich war dabei. Ich kann das bezeugen vor Gericht. Abgeordnete des Bundestags. Die war dabei. Ostgruppe.
Ja, nochmals, der kann ja nicht dabei gewesen sein, wenn es kein Vorgang war, der im Parlament eine Rolle gespielt hat. Entschuldigung, es muss doch, Sie sagen, es war ein Verwaltungsakt, es hat keine Gesetzesänderung gegeben, dann kann der Bundestag gar nicht berührt gewesen sein. Ja, ich bin ja dabei, der Sache auf den Grund zu kommen. Es ist wirklich schwierig genug. Wenn es keine Änderung des Gesetzes gibt und ein bloßer Verwaltungsakt als Rechtsgrundlage ausreichen soll, ich habe erstmal meine Zweifel als ehemaliger Jurist. Zweitens kann das, das halte ich für ausgeschlossen, dass irgendwelche Beamten das abgetüdelt haben, ohne dass die politische Seite zugestimmt hat. Entweder ist es zugestimmt worden vom parlamentarischen Staatssekretär Seehofer, ich wäre Ihnen sehr dankbar für eine Kopie des Briefes, oder es ist zugestimmt worden vom damaligen zuständigen Bundesarbeitsminister Blüm. Wenn dem aber so wäre, ja, wenn Sie da den Kopf schütteln, dann bleibt nur noch übrig, also so eine Art Krimi, dass irgendein übelmeinender Stasi-Mann oder Ex-Stasi-Mann sich ins Arbeitsministerium eingeschlichen hat und dort auf irgendwelche obskure Weise das Ding, das ist mir zu sehr Kriminalgeschichte jetzt.
So, Herr Strengmann-Kuhn hat jetzt
vor. Also wir sind uns ja soweit einig, dass es da keine gesetzliche Grundlage für gibt. Und das Gesetz, was damals beschlossen worden ist, da steht es zumindest nicht in dem Sinne drin. Und nach dem, was ich höre, ich war ja nicht dabei, aber der Herr Schreiner war dabei und er hat es ja beschrieben. Und das was ich auch immer höre, alle, die das damals abgestimmt haben, haben das nicht so gemeint, dass das für Sie mitgilt, weil natürlich Sie überhaupt gar nicht zu dieser Gruppe gehört, um die es geht. Da ging es um die damals in der DDR lebenden DDR-Bürgerinnen und Bürger und wie deren Rentenansprüche gehandhabt werden. Und Sie sind keine DDR-Bürgerinnen und Bürger, sondern Sie gehörten zum westdeutschen Gebiet. Und insofern war dem Gesetzgeber, hat der Gesetzgeber gedacht, dass Sie davon gar nicht betroffen sind. Insofern gibt es da auch keine gesetzliche Grundlage. Da sind wir uns völlig einig so. Und dann ist die Frage, wie ist es denn dazu gekommen? Und das waren ja nicht einzelne Verwaltungsbeamte, die dann irgendwann mal angefangen haben und dann haben es andere Verwaltungsbeamte nachgemacht, sondern da muss es ja irgendeine Grundlage für geben. Und da müsste man nochmal nachforschen, was denn diese Grundlage ist und wer das irgendwann mal angewiesen hat, dass so mit dem Gesetz umgegangen wird, dass es auch für Sie mit angewendet wird. Was, wie gesagt, eigentlich dem Gesetz und dem Willen des Gesetzgebers, und das ist ja da das Wichtige, widerspricht. Insofern haben Sie mit Ihrer Kritik ja völlig recht, dass es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Und Sie haben ja die Chance jetzt, wir beide sind ja im Petitionsausschuss und die Petition läuft. Wir haben die Möglichkeit, da halt weiter zu bohren und zu gucken und zu finden, woran liegt es denn jetzt und an welcher Stelle kann man denn da jemanden haftbar machen oder an welcher Stelle muss man denn da den Schalter umlegen, damit es halt in die richtige Richtung geht. Weil wie gesagt, der Wille des Gesetzgebers war damals völlig klar und dieser Wille, der muss auch irgendwann mal umgesetzt werden und der Wille des Gesetzgebers war, dass Sie davon nicht betroffen sind und weiter nach dem Fremdrentengesetz und nicht nach dem Rentenüberlassungsgesetz behandelt werden.
Genau.
Danke, Herr Strengmann-Kuhn. Ich gebe jetzt Frau Fleck das Wort, also, sie hat sich schon lange gemeldet.
Erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Lessig. Das geht bis in den Tiefen, ins tiefste Herz hinein. Ich kann Sie total verstehen, weil ich selbst lange, lange Jahre, ich habe über 12 Jahre, um meine Rente überhaupt zu bekommen. Ich bin seit 1963 bis 1984 überhaupt nicht in der DDR gewesen. Deswegen kann ich Ihnen das ganz nachvollziehen. So, jetzt zu den einen. Ich bin ja damals von Ihnen gebeten worden, vor ein paar Jahren, mich an die hessischen Minister zu wenden und Bundesminister etc., an die Bundeskanzlerin und so weiter. Alle schreiben, aber wirklich alle durch die Bank weg, haben das Gleiche geschrieben, wie Sie das selbst erlebt haben. Ich zitiere, und da war ich besorgt bis ins Herz hinein. Der Herr Banse schreibt mir, die mit dem RÜG getroffenen Regelungen sind auch höchstrichterlich nie beanstandet worden. Zurzeit befasst sich der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages mit mehreren Petitionen, die die rentenrechtliche Behandlung von DDR-Übersiedlern zum Gegenstand haben. Es ist jedoch noch nicht absehbar, zu welchem Ergebnis diese Prüfungen führen werden. Wie lange müssen wir noch warten? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und zum Schluss schreibt er noch, generell ist es nicht vermeidbar, dass bestimmte Personenkreise Nachteile hinnehmen müssen. Ich weise hier zum Beispiel auf den Personenkreis der in der DDR geschiedenen Frauen hin. Ich war auch geschieden. Deren Verein immer wieder geltend macht, im Rahmen der Reformen ungerecht behandelt worden zu sein. Auch hier war es in der Vergangenheit nicht möglich, Abhilfe zu schaffen. Leider sehe ich in der Sache selbst keine Möglichkeit, dem Begehren der Interessengemeinschaft ehemalige DDR-Flüchtlinge e.V. Abhilfe zu schaffen.
Von wann
diese ist das? Rechtslage.
Von wann ist das?
Von 2010. Toll. Dann hatten wir einen Regierungswechsel und dann kam der Herr Grüttner. Richtig. Ja, ich habe alle hier, die ich Ihnen auch zugeschickt habe. Und ich finde es für mich, ich begreife das einfach gar nicht, denn die müssen ja damals mit dabei gewesen sein, wo das beschlossen worden ist. Und ich verstehe auch nicht, dass ihr da die gleichen Sätze schreibt, irgendwie. So, das ist ein reines Ablenkungsmanöver für meine Begriffe. Und wenn Sie sich mit den Gesetzen, die Sie ja selbst jetzt erwähnt haben, da auskennen und Sie klagen ja auch, das habe ich nicht gemacht. Aber wenn Sie auf die Behörden gehen, wie Sie behandelt werden, wie der letzte Dreck, Und das muss ich mir hier nicht gefallen lassen. Ich lebe in Deutschland, in einer Demokratie und ich habe auch Rechte, so wie ich meine Pflichten auch habe. Und ich möchte gern menschlich behandelt werden. Das vermisse ich bei den Behörden. Es wird immer schlimmer.
Es zeigt sich doch, immer wieder, und das kommt durchgängig hier zum Ausdruck, dass das eigentliche Übel dort liegt, wo Beamte streng nach Vorschrift arbeiten. Und es ist, glaube ich, dringend an der Zeit, mal die Interpretationshoheit der Beamten mal kritisch zu hinterfragen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine Legislative da, Bundestag, da sitzen Menschen da, die vom Volk gewählt sind. Das ist eigentlich die Macht Nummer eins im Staate. Und die müssten sich doch auch mal auf ihre Kräfte besinnen und da diese Beamten mal hinterfragen. Ich kann mich noch erinnern, als wir mit unseren Petitionen angefangen haben, da ging das immer so, eingereicht beim Petitionsausschuss, man bekam Antwort und da war eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung dabei und damit war das erledigt. Das hat sich dann immer im Kreis gedreht. Der Petitionsausschuss hat sich nie damit beschäftigt. Im Jahre 2007 habe ich mich dann letzten Endes mal beim Bundestagspräsidenten Norbert Lammert beschwert darüber. Und da hat er mir geschrieben, er sorgt jetzt dafür, dass, dass der Petitionsausschuss sich mit eigenen Kräften drum kümmert. Und das hat er auch tatsächlich getan. Da war der vorhin schon erwähnte Herr Braun da und er hat sich sehr intensiv mit der Sache beschäftigt und ist zu bestimmten Ergebnissen gekommen, die nachher in der Vorlage für die Beschlussempfehlung in Niederschlag gefunden haben. Aber immer wieder erleben wir das, wenn wir unsere Wahlkreisabgeordneten ansprechen, die zunächst mal davon keine Ahnung haben, die sind zutiefst betroffen. Versprechen, sich zu informieren, informieren sich, wo? Bei den Fachleuten im Ministerium. Und wenn die das sagen, wenn sogar die Fachleute sagen, dass es alles seine Ordnung hat, ja, was soll denn da noch gemacht werden? Und diese verkrustete Vorherrschaft mal zu durchbrechen, das ist dringend, dringend geboten. Ja. Bitte etwas lauter, Herr Leich. Oder hier vorne das Mikrofon.
So, ist das laut genug? Ja. Ja. Ich wollte sagen, es gibt vielleicht auch eine andere Möglichkeit. Ich wohne ein paar Häuser weiter neben den CDU-Abgeordneten Herrn Schieverling und habe mich, sehr oft eigentlich schon mehrmals über eine Stunde unterhalten und auch offiziell. Er meinte, dass das teilweise so ist bei den Abstimmungen, dass es gibt so viele Gesetze, wir haben gar keine Möglichkeit, alles zu lesen. So, das heißt also, teilweise ist auch Unwissen dabei und teilweise wird auch von irgendwelchen Kreisen, ich habe ihn mal über eine Stunde erklärt, weil er sagt, ja, das kostet ja Milliarden, habe ich ihm mit mathematischen Modellen schriftlich alles, war die Sekretärin noch mit dabei, dargelegt, dass das ungefähr so 100 Millionen kostet. Also es ist, seitdem hat sich aber die Meinung von Herrn Schieverling, ich sag mal, für uns deutlich, aus unserer Sicht deutlich verschlechtert. Aber ich wollte eben noch mal sagen, dass auch Unwissen teilweise Sie sagten ja auch mal, Herr Schreiner, also uns ist nichts bekannt. Gibt es die Möglichkeit, dass eine Abstimmung erfolgt und meinetwegen 60-70% der Abgeordneten wissen gar nicht, um was es geht eigentlich?
Herr Schreiner, wollen Sie gleich darauf antworten oder Herr Strengmann-Kuhn?
Es gibt auch Abstimmungen, da wissen 80% der Abgeordneten nicht, worum es geht. Also das ist zwar lustig, aber es ist auch nicht richtig genau erklärbar, wie man das ändert. So, ich sage mal ein Beispiel. Ich bin jetzt seit einigen Wochen im Petitionsausschuss. Meines Erachtens laufen durch den Petitionsausschuss jährlich etwa 30.000 Petitionen. Ist völlig ausgeschlossen, teilweise mit hochkomplizierten Sachverhalten, völlig ausgeschlossen, auch nur ein Bruchteil dieser 30.000 Petitionen als Person angemessen bewerten zu können. Ist völlig, selbst wenn ich sonst nichts anderes zu tun hätte, wäre es nicht zu schaffen. Selbst dann. Das sieht bei der Gesetzesflut ähnlich aus. Über 50% der Bundestagsgesetze laufen über den Ausschuss Arbeit und Soziales. Da sind wir beide Mitglied. Nebenbei sind wir noch im Petitionsausschuss, beide, in beiden Ausschüssen. Der Ausschuss Arbeit und Soziales ist der Ausschuss mit der größten Gesetzesflut, mit über 50%. Im Bundestag kriegen Sie das nur geregelt, wenn Sie sich spezialisieren. Wenn ich also sagen kann, in den Schwerpunkten, die ich bearbeite, Sozialpolitik, Arbeitsmarkt, Beschäftigungspolitik, muss ich so fit sein, dass ich jederzeit in eine Podiumsdiskussion mit Fachprofessoren gehen kann. So fit muss es sein. In Sachen Umweltpolitik, Abrüstungspolitik, Außenpolitik, Energiepolitik muss ich mich auf die Fachleute der eigenen Fraktion verlassen. Anders ist das nicht machbar. Nicht machbar. Das heißt, wenn ich abstimme über eine Veränderung in einem Energiegesetz, muss ich das Votum der Fachleute hören. Und wenn ich dann anderer Auffassung sein sollte, dann kann ich mich darum bemühen, ins Gespräch zu kommen. Aber in der Regel verlasse ich mich darauf, weil sie das anders arbeitstechnisch nicht organisiert kriegen. Das läuft teilweise hochspezialisiert. Anders geht es nicht. Bei einer hochkomplexen Welt, gucken Sie sich an, was alles durch den Bundestag durchgeht. Ich habe das Beispiel Petitionsausschuss genannt, also mit 30.000 Petitionen. Da kann man sich nur diejenigen aussuchen, von denen man annimmt, dass man sie halbwegs in den Griff kriegt und nicht einfach nur so durchlaufen lässt. Also das läuft beim Petitionsausschuss, habe ich das gelernt. Der Ausschussdienst, das sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ausschusses, die geben machen einen Vorschlag. Und dann sind die Fraktionen gehalten, diesen Vorschlag zu bewerten. Und wenn es da um eine Petition geht, die jetzt relativ harmlos ist, es gibt da auch ganz harmlose Sachen. Neulich hatten wir einen Fall, der ist von der Bundeswehrhochschule nach München versetzt worden. Da hat dann Umzugskosten geltend gemacht, bekam 180 Euro Umzugsgeld. Dann hat er nach 6 Monaten eine Freundin kennengelernt und nach 8 Monaten wollte er eine Wohnung haben und sich jetzt den Maklerbonus über dieses Bundesumzugsgesetz ersetzen lassen. Das ist jetzt ein relativ einfach gelagerter Fall, wo es einfach nicht geht. Da kann ich in 3 Minuten bin ich da durch. Aber es gibt hochkomplexe Sachverhalte, wo ich 6, 7, 8 Stunden brauche, um der Sache auf den Grund zu kommen. Weil man muss dies telefonieren und dort telefonieren und dann mit Fachleuten nochmal reden. Also das geht nur, deshalb klingt das lustig, 50-60%, das sind teilweise erheblich mehr. In den zentralen Großfragen, da behaupte ich allerdings, dass sich die Abgeordneten so fit machen müssen, dass sie dann auch zu Hause Rede und Antwort stehen können. Wobei ich da ein wenig auch Zweifel habe. Wenn ich mir überlege, mit welchem Informationshintergrund ich in den letzten 12 Monaten Milliardenbeträgen auf der europäischen Ebene zugestimmt habe, ohne genau zu übersehen, was das eigentlich alles bedeutet, weil die Informationslage so dünne war, wie sie war. Und wir in einen extremen Zeitdruck geraten sind, nach dem Motto, wenn ihr das aber nicht innerhalb einer bestimmten Frist entscheidet, dann tritt der Fall X ein, dann gibt es eine Katastrophe. Also das ist, es ist so, wie es ist. Wir können nur versuchen, das Beste draus zu machen, aber mehr als 24 Stunden hat der Tag nicht.
Ja. Herr Strengmann-Kuhn, bitte.
Ich würde das gerne noch ergänzen, ich stimme dem allem völlig zu. Also es läuft halt sehr, sehr arbeitsteilig im Bundestag und in den Fraktionen ab. Aber es gibt halt die Spezialpolitiker, die halt in ihrem Bereich sich auskennen müssen. Und wir haben ja eben schon über das Gesetz damals geredet. Und der Herr Schreiner hat gesagt, alle, die dafür zuständig waren, die Spezialpolitiker waren, die haben ihre Meinung dazu abgegeben. Und die kennen sich in der Regel auch aus. Also wenn ich daran denke, wie ich dazu gekommen bin zu dem Thema, das lief so ab, dass der Herr Holdefleiß mit dem örtlichen Abgeordneten Gerhard Schick aus Mannheim geredet hat. Der hat mich dann angesprochen und gesagt, sag mal, ich hatte da mal so ein Gespräch oder einen Brief, da könnte vielleicht was dran sein, kümmer du dich mal darum. Ne? Gerhard Schick ist unser Finanzmarktexperte, der sich um diese ganzen Rettungsschirme und sowas bemüht, wo ich dann großes Vertrauen in ihn habe. Das ist bei ihm auch sehr gerechtfertigt und bei Rentenfragen fragt er mich dann halt, Und ich bin dann dem nachgegangen, wir haben uns getroffen, ich habe recherchiert und dann festgestellt, das hat Hand und Fuß, was Sie sagen. Und die Regelungen sind hanebüchen und da läuft irgendwas schief. So, also es gibt immer Spezialisten, Spezialleute, die da dran sind und die das eigentlich verstehen müssen. Und da kommt ein Punkt, den ich nicht so ganz verstehe. Der Peter Weiß und auch der Karl Schieverling sind beides Leute, die ich sehr schätze in der CDU-Fraktion. Ich schätze nicht alle in der CDU-Fraktion, aber die beiden gehören definitiv dazu und in den sozialpolitischen Fragen durchaus sehr vernünftig und in der Regel auch informiert. Deswegen ist es mir so gegangen wie dem Ottmar Schreiner in der Debatte, wenn der Peter Weiß sagt, es gibt da ein Sozialgerichtsurteil, dann glaube ich ihm das erstmal und hinterfrage das nicht unbedingt kritisch, weil das normalerweise jemand ist, dem man sowas auch glauben kann und dem man vertrauen kann. Und wenn Sie sagen, sowohl bei dem Peter Weiß, der hat da was Falsches gesagt, und bei dem Karl Schieverling, der ist auch nicht so wirklich informiert gewesen, da frage ich mich dann schon, was läuft an der Stelle falsch und wer brieft die da falsch? Und wer informiert die da falsch? Da ist was, das kann ich nicht beantworten, das müssen Sie die nochmal fragen. Das Gute ist, dass halt durch den Petitionsausschuss, durch den Referenten, den Herrn Braun unter anderem, den man auch nochmal loben kann, halt da wirklich eine gute Grundlage geschaffen worden ist, auch finanziell, was die Kosten angeht, etc., sodass man da eigentlich auch sagen müsste, da ist die Grundlage geschaffen und bleiben Sie da ruhig dran und reden Sie da öfter nochmal mit dem Herrn Schieverling, der ist halt auch ein wichtiger Mann in der CDU, was die Sozialpolitik angeht, und bei dem Peter Weiß muss man gucken, was da aus ihrem Verfahren nochmal rausgeht, rauskommt. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich sein wird, aber wir werden dem vielleicht dann auch nochmal nachgehen und das nochmal klären, wie das mit dem Sozialgerichtsurteil war.
Also ich kann von dieser Stelle vielleicht mal sagen, dass aus der CDU gewisse Rauchzeichen jetzt auftreten und zu erkennen sind, und zwar vom Generalsekretär Hermann Gröhe her. Also es wird sich mit Weiß und Schieverling irgendwas ereignen, demnächst an Gesprächen. Das ist aber noch alles in statu nascendi. Und da will ich mich noch nicht weiter verbreiten. Aber was ich für wichtig halte, wir müssen immer wieder daran erinnern, dass wir eigentlich den Status quo ante, den Status quo von damals wieder einfordern. Und da muss man sich auch mal erinnern, was damals eigentlich war. Da war die Mauer gefallen, da war die DDR zusammengebrochen, die DDR hatte freie Wahlen, die DDR, die gewählte Volkskammer wollte den Beitritt zur DDR. Und jetzt war das große Projekt Wiedervereinigung. Und die ganzen Gesetze, die da in dem Zusammenhang gemacht worden sind, die sind alle im Hinblick auf das Beitrittsgebiet gemacht worden. Was machen wir mit dem Beitrittsgebiet und mit den Bürgern, die aktuell im Beitrittsgebiet wohnen? Und alle Abgeordneten, die in den Gesetzgebungsverfahren involviert waren, die haben natürlich diese eine Option gehabt. Und so lassen sich auch die Debatten rekonstruieren von damals. Das ging um Kindererziehungszeiten und Kindergartenplätze und um Krankheitsberücksichtigung und was machen wir mit Stasi und Co. und so weiter. Das war eine ganz klare Sache und da wurde umfangreich darüber debattiert und da sind alle möglichen Behörden und Verbände gefragt worden und Fachleute, Verfassungsrechtler. Und dann ist letzten Endes am 25.07.1991 das RÜG verabschiedet worden. Und die Abgeordneten, da gebe ich Brief und Siegel drauf, die da gesessen sind und so gemacht haben, die haben als Adressaten die Bürger der aktuellen DDR vor Augen gehabt, die dabei getreten sind. Dass irgendwie Absichten dahinter standen, anhand der etwas verschwiemelten Gesetzestextformulierungen, dann hintenrum die ehemaligen DDR-Übersiedler mit zu beglücken, das hat damals keiner übersehen können. Aber wer hat es dann gewollt? Und wie hat man es verwaltungsmäßig hingekriegt, dass das auch funktioniert bei der Rentenversicherung? Das ist, glaube ich, die Aufgabe, das mal zu recherchieren. Frau Fleck?
Darf ich nochmal meine Meinung sagen als Jutta Fleck? Also für mich ist das alles eine Verzögerungstaktik. Und es dreht sich immer wieder im Kreis. Ich merke es an meinen eigenen Akten von dem Sozialgericht. Immer die gleichen Fragen. Und Sie, so wie ich, wir haben alle eine Verantwortung, eine riesengroße Verantwortung, die wir tragen. Und dies fordere ich von den Politikern auch, diese Verantwortung zu tragen und endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Und Sie müssen heute eine Presseerklärung rausgeben, wo wir alle unterschreiben. Anders geht das nicht.
Ja. Dietmar, ein bisschen lauter bitte. Lauter.
Ja, wir müssen vielleicht in dem Zusammenhang daran erinnern, dass wir seit mehr als 10 Jahren um unsere Rechte kämpfen und dass wir erst im Jahr 2008 aus Einzelaktionen unseren Verein gegründet haben. Wir sind mittlerweile, alle unsere Mitglieder und alle, die am meisten betroffen sind, sind zwischen 60 und 80 Jahre alt. Was meinen Sie, dass wir noch für eine Überlebenschance haben, ehe endlich mal eine Regelung getroffen wird, die unseren Forderungen entspricht?
Daraufhin geht das ja hinaus.
Wie soll man Recht bekommen in diesem Land, wenn die Sozialgerichte dem Bundesministerium für Arbeit unterstehen? Warum haben wir ein Justizministerium? Wer soll denn die kontrollieren, die Gerichte oder das Bundesministerium für Soziales? Das beißt sich immer im Schwanz, das geht immer im Kreis rum, es kommen immer dieselben Ablehnungen. Das ist doch ein Unding, da gibt es ein Justizministerium und das Sozial- oder Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das habe ich von Herrn Norbert Bartle. Der in meinem Wahlkreis CDU-Abgeordneter ist. Das ist für uns unbefriedigend, das muss einer Lösung zugeführt werden. Wenn die genauso lange dauert wie unsere Rentensache, dann können wir uns einsüßen. Also da muss doch auch mal im Bundestag klar Schiff gemacht werden, da müssen die Konturen klar geregelt werden. Wer soll denn das Bundesministerium für Arbeit und Soziales regeln, wenn die Gerichte dem unterstehen und die kriegen von oben Befehl und sagen, dann ausgeführt. Das ist doch DDR.
Also so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Also die Bundessozialgerichte sind...
Aber wir sind auf dem besten Weg dahin.
Das Bundessozialministerium kann den Sozialgerichten keine Anweisungen geben. Da die beiden Gewalten sind schon noch getrennt.
Entschuldigung, haben Sie sich die Agenda mal angeschaut, wer Weisungsbefugnis ist? Frau von der Leyen, und hier steht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, und hier stehen die Sozialgerichte. Gucken Sie mal auf die Agenda, wem die unterstehen. Und jedes Sozialgericht sagt Ihnen, ob Gießen, wo Sie hinkommen, die haben da keine eigene Befugnis. Die sagen, wir können in juristischen Fällen nur so abhandeln, wie das uns vorgegeben wird. Sie sagen zwar, oder wir sagen ja alle, unsere Gerichte sind nicht, oder unsere Richter sind frei. Ein Sozialrichter in Gießen hat mir gesagt, Herr Lessig, ich kann Sie verstehen. Ich kann nachvollziehen, was Sie hier für einen Einbuß haben. Aber Sie fallen unter das AÜG, das steht dort drin.
So, das muss man schon, aber ich wollte noch einen Nachsatz machen, wo Sie völlig recht haben. Ist wer jetzt handeln muss, das ist der Deutsche Bundestag.
Ja.
Ne? Und da müssen wir eine gesetzliche Regelung finden, und weil das ist die gewählte Vertretung des Volkes, und da müssen wir das gesetzlich nochmal klarstellen, dass sie nicht unter das RÜG fallen, weil sie keine DDR-Bürger waren damals, sondern Bürger der Bundesrepublik Deutschland in Klammern West. So, und diese Klarstellung, die müssen wir hinkriegen im Deutschen Bundestag. Und das ist ja auch das, was wir in der Debatte von CDU, CSU und FDP gefordert haben. Und da liegt im Moment der Ball, deswegen ja auch der Antrag von uns, um das klarzustellen. Und da muss es gemacht werden. Und wenn es da geklärt wird, dann kann dann kein Sozialgericht und kein Arbeitsministerium und keine Rentenversicherung mehr da raus, wenn das geklärt ist. Und da müssen wir dran. Und wenn es da Rauchzeichen gibt, von CDU, CSU und FDP, ist das ja mal positiv. Und wenn die Petitionsausschussleute von der CDU immerhin schon mal in die Richtung tendieren, ist das auch noch mal positiv. Aber ich habe da schon durchaus gemerkt, dass die auch schon mal zurückgepfiffen worden sind von ihrer Fraktion bei anderen Themen. Das muss man noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, ob das dann wirklich dem Erfolg zugeführt wird. Aber zu hoffen ist das, dass wir da zu einer Lösung kommen, weil in der Tat ist das völlig richtig. Die Zeit läuft ja.
Augenblick, Moment. Also wir müssen hier, ja gut, es kommt unheimlich viel. Wir sind in einer unheimlichen Gesprächsdichte drin, ja, und es gibt unheimlich viele Wortmeldungen. Also ich bitte jetzt darum, wenn jemand hier noch was sagt und sich zu Wort meldet, der möge etwas sagen, was noch nicht gesagt worden ist. Helfried. Bitte etwas lauter.
Ganz kurz mal zum Bundessozialgericht noch. Da gibt es am Bundessozialgericht einen Professor Meyer, der stand mal dem 4. Senat vor. Mhm. Und der hat ein paar sehr schlecht bei der Obrigkeit angesehene Urteile gefällt. Und daraufhin ist er versetzt worden zu einem anderen Senat, oder hat zunächst mal eine ganz untergeordnete Funktion, wo er gar nicht so richtig wusste, was er sollte. Jetzt ist er also Vorsitzender von einem anderen Senat. Und dieser Professor Meyer hat gegen seine Versetzung geklagt, gegen seine eigene Behörde, weil er gesagt hat, meine Versetzung hängt damit zusammen, dass ich hier unbeliebte Urteile gefällt habe. Mhm. Also das spricht doch schon Bände. Und ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Richter gibt, die sich ihrer Karriere nicht versauen wollen, wenn sie Urteile fällen, die bei der Obrigkeit schlecht angesehen sind.
Ja.
Eine Frage. In den neuen Bundesländern im Land Brandenburg gibt es leider auch noch Beamte, die uns behindern. Es gibt seit 22 Jahren eine IM, die also als Referatsleiterin tätig ist auf Seiten der SPD.
Ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, Herr Hollefleiß, und zwar die Volkskammer damals, die frei gewählte Volkskammer, hat dem Einigungsvertrag zugestimmt. Und danach sind die ehemaligen Flüchtlinge nämlich anerkannt worden nach dem Fremdrentengesetz. Ich will das nur noch mal richtig stellen. Und das RÖG ist erst später beschlossen worden. Nicht, dass das
hat
also,
die Volkskammer das überhaupt erwähnt?
Die Volkskammer hat den Einigungsvertrag beschlossen. Ja. Und damit haben alle Volkskammerabgeordneten, also die dem zugestimmt haben, gesagt, jawohl, das so, wie es da geregelt ist, ist es. Und wir hatten nicht wir wollten die Flüchtlinge, die aus der DDR geflohen sind, nicht bestrafen. Aber es muss andere gegeben haben, die noch nachträglich bestrafen wollten. Das ist der Hintergrund. Das muss man einfach so sehen, beziehungsweise man muss es jetzt ändern.
Ja. Frau Aust. Nee, entschuldige, Moment. Ja, Herr Denzfahr dran.
Das ist doch eine ganz einfache Geschichte und dann kann unser Status quo ante doch völlig problemlos und schnell. Ohne dass wir uns hier daran zeigt sich für mich auch, wie ehrlich Sie es mit uns machen.
Nee, das wäre jetzt aber eine Antwort wert, glaube ich. Wollen Sie antworten, Herr Schreiner? Ergänzung, ja. Lauter.
Ich habe einen persönlichen Brief geschrieben an den Vorsitzenden der SPD, an den Herrn Gabriel. Habe unser Rentenproblem, mein Rentenproblem, geschildert und habe ihm unter anderem auch darauf aufmerksam gemacht, wenn er für Recht und Gesetz eintritt, so wie die SPD sich in der letzten Zeit äußert, dass sie auch für die Sozialbenachteiligten wieder da ist, dann wäre es doch eine gute Sache, wenn er mit seiner Bundestagsfraktion, er hat die nötige Stimmenzahl, Personenzahl, diese Normkontrollklage einreichen würde, um diesem Rentenproblem Abhilfe zu schaffen. Wir haben ein paar Tage gewartet, da kam ein persönlicher Brief von ihm unterschrieben wieder zurück, dass er sich bedankt und dass er leider nicht tätig werden kann. Keine Begründung. Keine Begründung. Keine Begründung. Und jetzt frage ich nochmal Sie, Herr Steiner. Ich habe Ihren Beitrag bei dieser Diskussion verfolgt und ich habe Ihnen auch eine Mail geschickt. Und ich möchte mich trotzdem nochmal ganz herzlich bedanken für Ihr Engagement für uns. Und ich denke, wir können diese Politiker nur stärken, indem wir ihm Hintergrund und Informationen geben, dass sie richtig auftreten können und mit fundiertem Wissen. Und jetzt noch eine Frage, Herr Steiner. Sie sagten, Sie können... Schreiner, Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Schreiner. Sie können sich nicht vorstellen, dass so eine schräge Rentenregelung eingetreten ist. Wenn Sie 40 Jahre in der DDR gelebt hätten, könnten Sie sich das vorstellen, dass sowas möglich ist?
Ich glaube, es ist Herr Schraner, wollen Sie schon antworten oder darf ich noch was dazwischen schieben? Und zwar, wir haben ja einen offenen Brief an unsere von allen verehrte Bundeskanzlerin geschrieben und haben das Problem geschildert. Und der offene Brief ist ja auch zweimal sogar abgedruckt worden, zwei verschiedenen Zeitschriften. Es müssen noch ein paar Exemplare hier liegen. Und da haben wir Sie aufgefordert oder gebeten, sie möge ein abstraktes Normenkontrollverfahren einleiten. Das hast du natürlich nicht gemacht, aber wir haben das absichtlich so formuliert, um jetzt auch nachweisen zu können, also bitteschön, die Bitte steht seit einem halben Jahr und sie hat noch nichts getan. Und wir geben jetzt diese Bitte auch mal an den Bundestag weiter, die ja das mit 25% der Abgeordneten auch tun können. Wobei ich mir durchaus auch nicht ganz klar bin, ob das zum Erfolg führen kann, denn ich weiß nun nicht, wie das Bundesverfassungsgericht die Sache sieht. Die werden vielleicht auch wieder ein paar Haare in der Suppe finden, aber die Gefahr muss man halt in Kauf nehmen. Aber wäre das denn eine Möglichkeit, dass man das zustande bringt, Herr Schreiner?
Also ich kann Ihnen Folgendes zusagen. In der, also zunächst mal, ich halte das Ganze, was da abgelaufen ist, für eine regelrechte Schande. Wie hier mit Leuten umgegangen wird, die zum Zeitpunkt der Flucht als große Freiheitshelden abgefeiert worden sind in den Boulevardzeitungen, in den Unionsfraktionen, teilweise auch in der SPD, das kann mich an diese Situation noch gut erinnern. Ich weiß ein bisschen, wovon ich rede, weil ich ja nun auch die Hälfte der Zeit, in der es den Deutschen Bundestag gibt, diesem Gremium angehöre. Deshalb habe ich da ein relativ lebhaftes Erinnerungsvermögen. Die Art und Weise, wie mit den ehemaligen Flüchtlingen und freigekauften Häftlingen der DDR umgegangen worden ist, ist abenteuerlich. Das ist ein starkes Motiv, in der Sache was zu machen. Ich würde Ihnen vorschlagen, in der folgenden Reihenfolge zu bleiben. Ich sehe auch kleinere Rauchzeichen bei der Union. Da gibt es eine ernstnehmende Gruppe, die es sehr schwer tut, ja, mit dem, was hier passiert, zumal der Widerspruch bei denen ja noch eminenter ist. Die haben damals, das waren ja die Bannerträger des Antikommunismus als verbreitete Ideologie im Westen. Und da wurde ja erst recht ein DDR-Flüchtling gewissermaßen in den Himmel hochinterpretiert. Und umso tiefer fällt er jetzt bei dieser Behandlung. Ja, das ist der zentrale Widerspruch bei der Union, der liegt dort. Deshalb glaube ich, auch zu sehen, dass es dort Bewegung gibt. Ob das hinreichend trägt, um eine gesetzliche Klarstellung, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es keine Rechtsgrundlage. Es würde ausreichen eine gesetzliche Klarstellung, dass die Betroffenen nach FRG wie gehabt behandelt werden in der Zukunft. Das müsste man zunächst einmal jetzt versuchen rauszukriegen. Das kann man am schnellsten rauskriegen, indem man den Lackmustest im Petitionsausschuss macht. Dann liegt das Verfahren. Also ich habe da müssen die ja Farbe bekennen. Da kann man den Lackmustest wirklich machen. Mit Redensarten, da müssen sie Farbe bekennen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich die Berichterstattung da anstrebe und die auch kriege. Das kann eine Fraktion beantragen, dann kriegt sie das. Das ist kein großes Heldenstück. Und dass man hinter diesem Zug jetzt Dampf macht. Wenn das so ausgehen sollte, wie wir befürchten, dass es dann im Petitionsausschuss möglicherweise ein geändertes Votum der Union gibt. Bislang hat die Union so votiert, dass sie dem Begehren stattgeben will. Mhm. Ja, im Widerspruch zu ihrem Verhalten im Plenum des Deutschen Bundestages und im Fachausschuss Arbeit und Soziales. Das ist ein harter Widerspruch. So, aber diese Widersprüche haben sie bei der SPD im Übrigen auch, auf der Zeitachse allerdings. Ja. Aber hier ist nicht parallel. Bei denen, die haben parallel diesen Widerspruch im Ausschuss gestern andersrum und im Petitionsausschuss heute so rum. Das muss man sehen, wie sich das auflöst. Da wage ich jetzt keine Prognose. Wenn sich das negativ auflösen sollte, wäre ich gerne bereit, zumindest zu prüfen, ob es einen Sinn macht, ein abstraktes Normenkontrollverfahren einzuleiten. Dass ich das als Individuum nicht kann, sondern klar, das müsste bei uns in der Fraktion zumindest mal debattiert werden. Ich will auch keinen überfahren, aber es müsste debattiert werden und ich würde da, das traue ich mir zu, ein leidenschaftliches Plädoyer dafür halten, dass wir es versuchen. Was den Parteivorsitzenden dazu bewogen hat, das negativ zu bescheiden, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Kann auch sein, dass ihm das Problem nicht hinreichend klar ist. Also ich weiß ja auch ungefähr, was auf einen Vorsitzenden so einströmen kann täglich, wie vieles dann weggefiltert wird von Referenten. Und er kriegt auch einen Antwortbrief und unterschreibt ihn aus Zeitgründen. Das kann gut sein, das ist gar nicht mal ein Vorwurf, dass er sich mit der Substanz des Begehrens gar nicht befassen konnte aus Zeitgründen. Kann sein, dass es also von den Referenten abgefangen wurde und so weiter. Also ich schlage Ihnen dieses zweigestufte Verfahren vor. Wir versuchen zunächst mal über den Petitionsausschuss. Da stehen die Aussichten so schlecht nicht, aber jetzt irgendwas zu versprechen, ist auch nicht mein Ding. Lieber mehr halten und weniger versprechen. Und wenn das daneben gehen sollte, ist es klar, dass wir in der nächsten Legislatur politisch das wieder aufgreifen würden. Ich werde dem nächsten Gremium wahrscheinlich auch nochmal angehören, sofern das deutsche Volk das bei mir zu Hause mitträgt. Und aber unbeschadet davon würden wir dann auch parallel, ich sage mal, sehr konstruktiv prüfen, wie das mit einem Kontrollverfahren wäre. Ja. Also da haben Sie, Sie haben in der Frage, in der Grundsatzfrage, haben Sie mich ohne Wenn und Aber an Ihrer Seite. Weil nochmals, weil ich der festen Überzeugung bin, dass was hier abgelaufen ist, ist eine bodenlose Ferkelei. Und das empört einen auch moralisch. Also es geht wahrscheinlich nicht primär um diese 200 oder 250, bei manchen ist es weniger. Ich habe mir die Tabellen angeschaut. Im Petitionsverfahren wird ja ausgerechnet, bei welchen Berufsgruppen die Verluste in welcher Höhe eintreten. Ja, das geht dann bei Diplom-Ingenieuren geht das über 200 Euro im Monat. Bei anderen ist es deutlich weniger. Das ist unterschiedlich. Es gibt auch welche, die stehen sich an der RÜG etwas besser, aber ganz wenige. Beim überwiegenden Teil geht es schon um Geld. Und zwar bei Leuten, die ja nicht im Reichtum schwimmen, um das auch mal noch zu sagen. Aber es geht auch um die moralische Bewertung des Vorganges. Ja, man kann nicht, das ist aus meiner Sicht, ich sage mal, in diesem Kreis hier kann ich das mal sagen, weil ich sonst nirgendwo Gebrauch davon gemacht habe, auch keinen Gebrauch davon mache und es sind auch keine Journalisten. Ich habe 1972 im Kofferraum meines Autos zwei Leute aus der früheren DDR rausgeholt. Der eine lebt als Maler hier in West-Berlin, der andere ist Architekt in West-Berlin. Beide mit einer durchaus erfolgreichen Biografie. Ich weiß also, was bei denen auf dem Spiel stand. Die haben mir gesagt, wenn du mich nicht herausholst, bin ich in 4 Wochen nicht mehr da. Ich war mit denen gut befreundet über meine Studentenzeit damals in West-Berlin, bin dann 1970 wieder zurück nach Westdeutschland, das Studium fortzusetzen und bekam dann ein Schreiben, so und so, und dann haben wir das gemacht. Deshalb weiß ich aus eigener Erfahrung, aus eigener Lebenserfahrung ein kleines bisschen, wovon ich rede.
Ja. Frau Barbe?
Ich ergänze gleich noch Ottmar Schreiners Vorschlag. Warum gehen wir nicht alle an diese tolle Rechts- und Freiheitspartei, die FDP, ran und können denen ja auch das Normkontrollverfahren ja vorschlagen? Die sind ja noch zu großer Stärke im Bundestag. Und wenn sie mal wieder, ja, ist egal, aber bevor sie gestorben sind, könnten sie ja noch eine gute Tat tun und das Normkontrollverfahren außerdem mit anstreben. Genau, also das ist, ich will nur sagen, es wäre günstig, sozusagen zweigleisig zu fahren. Nicht erst groß abzuwarten, sondern die auch noch anzusprechen. Da können Sie sich dann mal wirklich nicht nur als Täterschutzpartei outen, sondern wirklich auch mal für die Opfer was tun.
Eva Aust ist jetzt dran, ja.
Als ehemaliger politischer Häftling und ich komme jetzt einigermaßen in die Pedrouille und zwar insofern, ich weiß nicht, ich will hier keine Reklame machen, aber ich glaube, es ist auch legitim, dass ich vielleicht dieses Buch vorstelle. Das ist 25 Schicksale von Frauen, die auf Hoheneck waren und ich habe hier, bin also hier auch als ein Schicksal aufgeführt und habe, es ist so eingeteilt, der Lebensweg, der Lebensabriss und die zweite Teilung ist O-Ton Häftling. So. Und in diesem O-Ton Häftling habe ich auf diese Misere hingewiesen. Und jetzt kriege ich schon richtig Herzklopfen. Wenn jetzt eine andere Sache kommt, werde ich dann vielleicht als unglaubwürdig oder was dargestellt. Ich habe geschrieben, nach dem Mauerfall, oh, jetzt fällt mir die Brille, nach dem Mauerfall entstand im wiedervereinigten Deutschland für ehemalige politische Häftlinge und Ausgereiste eine merkwürdige Realität. Mit der Ausreise aus der DDR 1982 wurde ich, wie viele andere, aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen, mit ständiger Einreisesperre, also lebenslang, steht in meinen Akten. Wir wurden Bundesbürger und damit unter anderem rentenrechtlich so gestellt, als ob wir immer in der Bundesrepublik gelebt hätten. Für die neuen Bundesbürger, die Bürger des Beitrittsgebietes, wurde 1991, habe ich geschrieben, das Rentenüberleitungsgesetz geschaffen. Durch dieses Gesetz war ich plötzlich wieder DDR-Bürgerin. Was bedeutete, dass ich finanzielle Einbußen in der Rente hinnehmen musste, während viele Täter von damals gut gestellt sind. Ich fühle mich gedemütigt und mehrfach bestraft. Meine Bilanz, ich bin zu lebenslänglich verurteilt worden. Das hat jetzt die Journalistin so formuliert. Ich hatte das etwas anders, aber da konnte ich jetzt nicht eingreifen. Und jetzt steht das hier öffentlich, ja? Und wer es liest, ja, der sieht das und denkt, naja, sehr merkwürdig, befremdlich. Und wenn jetzt, was wir uns wünschen und hoffen, dass das Fremdrentengesetz wieder Anwendung findet, dann steht das da drin. Aber ich hoffe nicht, dass mir das dann nochmal zum Nachteil gereicht.
Das ist der heutige Missstand und er besteht.
Ich werde gemeint, wir müssen 17 Uhr Schluss machen. Es ist noch nicht 17 Uhr, keine Bange. Aber vorhin ist das Wort Presseerklärung gekommen. Da bin ich der Frau Fleck sehr dankbar. Und ich denke, wir sollten jetzt auch mal darüber denken, dass wir jetzt nicht nur jetzt alle möglichen Befindlichkeiten von uns geben. Wir müssten uns darauf einstellen, dass wir eine Presseerklärung machen. Und da bitte ich drum, um das Einverständnis. Wir können die Presseerklärung jetzt nicht mehr formulieren. Das ist einfach die Zeit zu knapp. Aber wir wissen, was drinstehen soll, und das muss ja ein bisschen gescheit gemacht werden. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass man die dann von den hier Anwesenden, also speziell auch von denen, die im Plenum, im Präsidium sitzen, hier auf dem Podium, dass wir die im Nachhinein noch unterschreiben lassen, auf elektronischem Wege irgendwie?
Wir machen blanke Unterschriften.
Das kann man ja dann brieflich danach machen.
Das war Spaß. Also,
ja.
Selbstverständlich von mir auch.
Da sind wir ja jetzt doch ein bisschen unter Druck. Der Tag ist für uns etwas anders gelaufen, als wir es zunächst mal dachten. Die Podiumsdiskussion ist außerordentlich interessant geworden und die bietet auch Stoff, jetzt dafür eine Presseerklärung zu machen. Und ich finde es auch wichtig, weil die Presse ja nicht persönlich hier ist, da müssen wir ja nun auf diese Weise zur Presse gehen. Und wir machen das. Wir haben morgen unsere Mitgliederversammlung und da können wir den Text formulieren. Und ich würde dann vorschlagen, wenn wir den Text haben, dass wir den dann an den Herrn Dr. Strengmann-Kuhn, an Ottmar Schreiner, an Frau Fleck und Frau Barbe schicken und die geben ihr Einverständnis dazu. Können wir so verfahren? Ja. Herr Strengmann-Kuhn, würden Sie das auch für gut halten? Das haben wir Herrn Schreiner nicht fragen können, aber haben Sie es mitgekriegt? Nee. Also vorhin ist das Wort Presseerklärung gefallen. Wir sind gemahnt worden, weil wir 17 Uhr hier das Haus räumen müssen. Die Presseerklärung kriegen wir heute textlich nicht mehr hin. Die muss ja auch ein bisschen Hand und Fuß haben und auch ein bisschen geschliffen und kurz sein. Wir haben morgen Mitgliederversammlung und würden den Text formulieren. Und ich hatte eben angeregt, so zu verfahren, dass diejenigen, die heute hier gewesen sind und auch aktiv beteiligt waren, dass die dann mit ihrer Unterschrift die Presseerklärung mittragen. Und da habe ich jetzt das zustimmende Signal von Herrn Strengmann-Kuhn bekommen, von Frau Fleck und Frau Barbe, und frage Sie jetzt an, ob Sie... Okay, danke Ihnen. Ja. Oktober.
Den Innenminister Schröpke gefragt, der war damals Innenminister, ab wann? Er hat mir geantwortet, ab
4.10.1990. Ja. Naja. Wir haben Zeiten im Beitrittsgebiet zurückgelegt. Da waren wir alle Bundesbürger. Lothar.
Also ich finde es ja gut und richtig, dass wir auf juristischen Wege oder politischen Wege vorgehen. Aber die Frage nach dem Gesetz, die bleibt. Und wir können uns verstecken, wie wir wollen. Wir müssen wissen, um welches Gesetz es sich handelt. Vor allen Dingen müssen wir wissen, wie das in die Handhabung überhaupt reingekommen ist. Also man muss sich die Situation vorstellen, ich habe es heute Vormittag zumindest zum Teil gezeigt. Es gibt diesen Staatsvertrag vom 18. Mai 1990. Da ist vollkommen klar geregelt, alles, was bis dahin Rente aus Westen bekommt, bekommt Rente aus West. Punkt. Alles andere brauchen wir uns nicht interessieren. Es gibt aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes Untersuchungen und wir haben auch ein paar Zettel bekommen. Der eine ist von
24. Oktober
1990, also kurze Zeit nach dem 18. Mai 1990. Und da machen Abteilungsleiter des Sozialministeriums, stellen da Gedanken an, was man denn tun soll mit den Rentnern aus der DDR. Also man kann sie so behandeln, wie das im Einigungsvertrag vorgeschlagen wird, erste Variante. Die zweite, man kann sagen, ja, ein paar von euch, die können noch Fremdrentengesetz kriegen, die andere wäre so behandelt wie die DDR. Und die dritte Variante habe ich vergessen. Wieso denken Menschen über Varianten nach, die es überhaupt nicht gibt? Denn der Staatsvertrag sagt ja etwas völlig Eindeutiges. Und ich habe heute Vormittag die Auszüge aus Brief von Michaelis und Reimann, beides Direktoren zu unterschiedlichen Zeiten der BFA bzw. Deutschen Rentenversicherung. Die haben einen zu Herzen gehenden Aufsatz im Jahre 1990 geschrieben, stehen voll hinter dem Staatsvertrag, den Gerd A. Ritter in seinem Buch Der Preis der Einheit als gesetzesnormativ bezeichnet. Also was dort beschlossen worden ist, gilt. Was denn sonst, frage ich mich, wozu beschließt man denn sowas? Und was die Leute vorher haben wollten, der Bundesrat und Lafontaine, Sie werden das vielleicht noch erinnern, Lafontaine wollte die DDR-Staatsbürgerschaft anerkennen, gar nicht so sehr aus Freundschaft zur DDR, sondern er wollte damit, wenn ihr DDR-Bürgerschaft, Staatsbürgerschaft habt, dann könnt ihr nicht nach dem Westen kommen, zumindest nicht unsere Sozialkassen plündern. Das Wort plündern ist damals auch gefallen. Der Bundesrat hat später im April oder im März war das wohl, händeringend drum gebeten, liebe Leute, macht ein Gesetz, dass uns die Ostrentner nicht ins Haus stürmen. Das Gesetz ist gekommen, der Staatsvertrag, da ist das genau geregelt. Der Lafontaine hat sehr warmherzige Worte gefunden für die Übersiedler, die schon bei uns sind. Die haben Schweres durchlebt und haben alles verloren. Richtig. Alle wollten, dass schnellstmöglich eine Regelung kommt. Und warum ist sie nicht gekommen? Und warum ist da etwas gemacht worden, was kein Parlament jemals zwischen die Finger gekriegt hat? Es ist ein Paragraph genommen worden, der Paragraph 259a, der etwas regelt, was völlig blödsinnig ist, nämlich, dass Rentner, die älter als Geburtsjahrgang 1937 sind, Rente nach Fremdrentengesetz kriegen. Das haben die nicht gemerkt. Davon sind die ausgegangen. Und dann hat man etwas geschaffen, den Umkehrschluss, der von keinem Parlament jemals beurteilt worden ist. Und wenn man jetzt fragt, warum habt ihr uns betrogen, dann kommen die mit dem Umkehrschluss. Das ist das Problem. Und ich glaube nicht, dass es unserem deutschen Parlament gut tut, wenn wir nicht wissen, wer an dieser Situation schuld ist.
Ja, ja. Ja, da ist noch eine Wortmeldung. Ja, die Frage kann man nur an die Beamten weitergeben, die das verzapft haben. Die wird hier sicher nicht beantwortet werden können. Ja. Bitte?
Genau. Das waren die, die schon drin sind.
Nein. Also, Moment mal, 37, 65. Also, die 1937 geboren sind, die sind regulär 2002 in Rente. Da sind die 65. Ja? Und da sind die 1992 10 Jahre vor der Rente. Und da gilt so etwas wie ein Vertrauensschutz. Und da hat man gesagt, da müssen wir einen Vertrauensschutz für die rentennahen Jahrgänge machen. Aber das Wort Vertrauensschutz, das ist zu positiv belegt. Das ist kein Vertrauensschutzparagraf, weil nämlich die Leute, eigentlich alle DDR-Flüchtlinge davon ausgehen können, dass sie in der Fremdrente verbleiben. Das ist ja die Ausgangssituation. Und wenn man jetzt den vor 37 Geborenen sagt, ihr bleibt in der Fremdrente drin. Ja, warum sagt ihr uns das? Das wissen wir doch eh. Man hätte eigentlich sagen müssen, wenn man das vorgehabt hätte, wer nach 37 geboren ist, der fällt raus, der kommt in das RÜG rein. Aber das hat man nicht gesagt. Denn wenn man es gesagt hätte, hätte man sofort eine Klageflut ausgelöst. Und die Klageflut wäre dann bis zum Bundesverfassungsgericht gekommen und hätte da dazu geführt, dass es wieder aufgehoben wird. Aber es sollte ja keiner merken. Ja? Deswegen ist das so rumgemacht worden. Bitte.
Vielleicht eine ganz einfache Frage an den Juristen Schreiner. Kann man denn nicht einfach per Strafanzeige ermitteln lassen, wer eigentlich an der Handhabung des jetzigen Status, die Rentenüberleitung des RÜG, schuld ist? Wer genau ist denn die Ursache, wie auch der Lothar Gebauer das wissen will? Das kann man doch per Strafanzeige leicht klären. Es kostet doch überhaupt kein Geld, das Haus zu kriegen, denke ich, in meiner naiven Vorstellung.
Ja. Herr Schreiner, wollen Sie darauf
eingehen? Das können Sie ja auch als Verband machen. Was ich machen werde, ja, Sie können das als Verband machen. Was ich machen werde, ich werde zunächst mal eine ganz förmliche Anfrage ans Bundesarbeitsministerium stellen und werde zweitens der Wissenschaft den Dienst des Bundestages bitten, dazu mir ein Exposé zu schreiben.
Also was den wissenschaftlichen Dienst anbetrifft, da habe ich so meine Bedenken, Herr Schreiner. Ich möchte nur daran erinnern, dass Sie in der vorigen Legislaturperiode den wissenschaftlichen Dienst auch schon mal bemüht haben. Und da haben die einen Bescheid geschickt, der ja war ja wirklich nur für einen Papierkorb geeignet. Da haben die nämlich Sekundärliteratur abkopiert, irgendein Gerichtsurteil, was uns gar nichts anging. Und nur das wiederholt, was wir eh immer hatten. Die sind nicht an die Quellen gegangen. Der wissenschaftliche Dienst müsste hier wirklich mal an die Quellen gehen, an die originären Dokumente, die damals verfasst worden sind. Das müsste also eine Grundbedingung der Aufgabenstellung sein. Herr Tusel, bitte.
Also mein Name ist, wer mich noch nicht kennt, Peter Hamm aus Norderstedt. Ich habe eben diese Frage wegen der strafrechtlichen Relevanz an Herrn Kresse gestellt vom UKG, einen Rechtsanwalt. Und da sagt er, da das Ganze schon verjährt ist, nimmt diesen Strafantrag heute niemand mehr entgegen. Keine Aha. Staatsanwaltschaft, kein Richter Aha. würde sich damit beschäftigen. Auch wenn wir im Recht sind, es interessiert einfach niemanden mehr. Es ist verjährt.
Ja. Ich möchte hier an dieser Stelle vielleicht mal einen etwas kuriosen Fall schildern. Ein Mitglied von uns stammt als Volksdeutscher aus Polen. Der ist in Polen, in Deutschland geboren, als es damals noch Deutschland war. Wo genau, weiß ich nicht. Und dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen, Ende des Zweiten Weltkriegs, war er dann in Polen und hat dort sich ausbilden lassen und hat gearbeitet und hat den Antrag gestellt, in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen zu dürfen. Dieser Antrag hat jahrelang nicht funktioniert, aber man hat ihm dann nur teilweise stattgegeben, hat ihn in die DDR entlassen. Da ist er in die DDR gegangen, hat er einige Jahre gearbeitet, hat aber sein Gesuch erneuert, in die Bundesrepublik auszureisen. Der hat es dann auch bekommen. Der hat also in seiner Vita ein paar DDR-Jahre drin und ein paar Polen-Jahre, also Reihenfolge andersrum. Ein paar Polenjahre, ein paar DDR-Jahre. So, und für die Polenjahre ist er voll im Fremdrentenrecht drin. Der kriegt also 100% der ihm zustehenden Rentenentgeltpunkte. Und für seine DDR-Jahre kriegt er RÜG. Und das ist ja eigentlich ein Paradoxon sondergleichen. Ja? Solche verrückten Fälle gibt es noch. Vielleicht kann Herr Tusel da noch eins schildern. Kommt mal nach vorne, erzählt das mal. Ganz schnell, aber weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber das ist auch noch so ein Schmankerl.
Sehr interessant. Ich bin 1992 geschieden worden. Meine Ex-Frau bekommt Rente nach Fremdrentengesetz. Offensichtlich, mir ist es nicht genau bekannt, aber nach der Höhe zu urteilen ist das wohl so. Der Versorgungsausgleich ist auch auf der Grundlage des Fremdrentengesetzes gemacht worden, habe ich schwarz auf weiß. Und mir werden jetzt nachträglich meine Punkte gelassen, aber zurückgerechnet. Also das heißt, das ist auch keine Gleichbehandlung mehr. Gibt's
überhaupt keine Fremdrenten? Ja, Eva Haust. Bitte, ja.
also gesessen, voll verbüßt und bin dann nochmal gegen meinen Willen in die DDR entlassen worden und habe dort nochmal 4 Jahre, 8 Monate zubringen müssen. Ich war vom ersten Tag eigentlich rechtswidrig inhaftiert bzw. drangsaliert nochmal im Osten. So, im Osten sollte ich wieder eingegliedert werden, ich weiß nicht wohin. Ich bekam Berufsverbot, weil ich Lehrerin war. Die fristlose Entlassung habe ich nicht während der Haftzeit bekommen, sondern das habe ich aus meinen Akten. Und ich bekam den sogenannten PM12, der mich wieder auf das Territorium der DDR beschränkt hat, sodass ich also nicht ins westliche Ausland sowieso nicht, sozialistische auch nicht, aber ich hatte auch kein Geld. Wir hatten Berufsverbot. Wir hatten mit meinem Mann zusammen 418 Mark Ost. Und das hatten wir dann über 4 Jahre, 8 Monate. Und da ist natürlich auch ein riesiger Verlust an Geld entstanden. Mein Mann hat das damals auch hochgerechnet, leider ist er verstorben. Und ja, sodass wir einen Verlust von über 500.000 D-Mark West hatten. Und also diese ganzen Sachen, dass Sie sehen daran, das ist alles so verquer, so tückisch, so ja, widrig. Ich weiß nicht, die Rente nach dem Fremdrentengesetz, die wurde ja auch auf fiktiven Werten festgemauert. Und die auf dem RÜG müsste ja dann bei mir auch so sein, denn ich habe ja nicht als Lehrerin arbeiten dürfen, ich hatte ja Berufsverbot. Also es ist ja egal, ich habe 2-mal meine Sozialversicherungsausweise an die BFA, beziehungsweise jetzt Bundesagentur, für Renten geschickt. Also jedes Mal eigentlich mit dem gleichen Hintergrund, fiktiv. Ja, was die gemacht haben, damit weiß ich nicht. Also man weiß nicht, man kriegt auch keine Antwort, man fragt an und man kriegt keine Antworten oder solche Textbausteine, die einen überhaupt nicht weiter vorwärts bringen. Und wie gesagt, die Zeit läuft gegen uns alle. Und das finde ich eben noch das Schlimme dabei, weil wir nicht wissen, wie lange dauert das jetzt. Ich finde das toll von Herrn Schreiner und von Herrn Kuhn, dass sie sich bemühen wollen jetzt. Aber welchen Zeitraum denkt man da an? Welchen Zeitraum? Was kann ich mir vorstellen? Wie lange dauert das noch? Seit 1974 bin ich damit befasst. Seit 1989 hätte ich Ruhe. Aber nein, ich habe jetzt wieder 23 Jahre noch dazu Unruhe. Und wie lange soll das noch weitergehen?
Ja, Herr Weiß ist mal gefragt worden von dem Journalisten Viada in der Zeit. Und er hat gesagt, na, wir können 2019 noch mal drüber reden. Das steht, ist gedruckt, ist da draußen abzusehen.
Ja.
Aber wir wollen es jetzt nicht ins Uferlose treiben. Wir haben darüber gesprochen, dass wir morgen eine Presseerklärung formulieren. Und ich bin eigentlich sehr glücklich über diese Möglichkeit und auch die Option, dass Sie unterzeichnet wird von den hier Anwesenden. Und die werden wir dann bei uns auf der Internetseite einstellen. Und ich nehme an, die Stiftung wird das auch tun. Frau Kleinig, wenn wir eine Presseerklärung morgen machen, können wir die bei Ihnen auch in der Stiftungs-Homepage einstellen? So, na gut, aber dann werden wir werden dran arbeiten. Aber ich denke mal, UOKG wird es tun. Und dann werden wir das jetzt mal unsere Versammlung hier beschließen. Wenn es noch etwas ganz Wichtiges auch zur Geschäftsordnung zu sagen ist, würde ich darum bitten.
Ich würde eine Information, abschließend nur eins sagen. Ich war ja so engagiert, habe das auch dargeboten. Ich werde auch in meinem Engagement, obwohl ich auch mittlerweile schon 2 Jahre in Rente bin, werde ich nicht nachlassen. Das heißt, ich strebe eine Klage, wenn das alles nicht hilft, vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich muss natürlich den Rechtsweg in Deutschland ausschöpfen. Und weil der noch nicht ausgeschöpft ist, Herr Weiß hat aber gesagt, der ist ausgeschöpft, muss ich warten, bis das Urteil des Bundessozialgerichts da ist. Dann werde ich Verfassungsbeschwerde halten. Professor Dr. Merten, der heute früh gesprochen hat, hatte mir die Unterstützung zugesagt. Das heißt, wir haben auf unserer Homepage einen Link, Verfassungsbeschwerde. Ich bin übrigens 6, 7 Jahre, habe ich einige Gelder ausgegeben. Ich bin zwar rechtsschutzversichert, die Verfassungsbeschwerde wird nicht durch eine Rechtsschutzversicherung getätigt. Das heißt, wir haben alle unsere Mitglieder aufgerufen zu spenden. Also ich gehe den Weg, ich bin auch der Erste und der Einzige, der so weit jetzt gekommen ist. Ich gehe zum Bundesverfassungsgericht. Wobei Merten sagt, Professor Plagemann, das ist mein Anwalt, sagt, solange die Rechtsprechung im Bundesverfassungsgericht so ist, wird es sehr, sehr schwer sein. Also es wird kein einfacher Weg. Und ich weiß auch nicht, ob ich es erreiche.
Aber es wäre ja wirklich was Einfaches. Und wenn ich das abschließend sage, wenn alle die, die wir jetzt bestürmt haben, seit mehr als 10 Jahren, die Petitionen, ich habe schon eine Petition abgelehnt bekommen, ich habe schon vor 4 Jahren eine Petition, wenn alles so klar wäre, dann hätte uns ein Herr Reimann, dann hätte uns die Kanzlerin alle unsere großfressigen Briefe um die Ohren gehauen und gesagt, hier, was wollt ihr denn? Ihr steht hier drin, hier ist es, jetzt ist Schluss, jetzt hört er auf zu mucken. Aber es macht keiner. Und das sagt für mich, wir haben Händeringen auf Knien fast, die CDU gebeten. In allen Ebenen, von Kauder angefangen über Kröhe bis hin zum Letzten, bis hin zum Schieberling oder Weiß. Also ich meine es jetzt nicht Letzten, sondern also die Letzten der Kette. Es hat keiner zugesagt, es hat keiner abgesagt. Die haben uns mit dem Hintern nicht mal angeguckt. Und diese Kanzlerin, die stellt sich dann hin und sagt, das ist alles, das geht ja alles am Hintern vorbei. Ja, das ist klar. Die hat die Wiedervereinigung oder den Mauerfall ja in der Sauna angelegt. Also da konnten sie nicht viel mitkriegen. Ich habe ihn in Hessen erlebt. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich bin damals zu meiner Zeit, als ich im Westen gekommen bin, vom ersten Tag an in ihre Ecke gefahren, nach Fischweiler. Ich habe dort unten gearbeitet, lange Zeit. Also Merzig kenne ich auch. Also, ich hatte Tränen in den Augen damals, als die Mauer aufgegangen ist. Aber heute habe ich sie nicht. Ich halte von diesem Rechtsstaat gar nichts mehr.
Eine allerletzte Wortmeldung. Eine Dame. Aber bitte etwas lauter, wir wollen alle was da hören. So, dann danke ich ganz herzlich allen, so lange ausgeharrt zu haben hier. Ich danke den Teilnehmern der Podiumsdiskussion, Herrn Schreiner, Herrn Strengmann-Kurt, Herrn Kuhn und Frau Barbe und Frau Fleck, dass sie uns hier unsere Diskussion so bereichert haben mit ihren Beiträgen und dass sie vor allen Dingen auch die Geduld gehabt haben, uns anzuhören.
Und über die vielen Jahre kämpfen. Und kämpfen Sie weiter, es lohnt sich.
So, und alle, die EEDF sind, treffen sich morgen hier wieder 10 Uhr. Ja, das machen wir hinterher, wir haben jetzt nichts.